Wie wär's, wenn das Internet nie erfunden worden wäre? Dann würdet ihr an dieser Stelle jetzt ganz viel gute Musik hören. Stattdessen müsst ihr das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter hören. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Das ist die Sendung von der Woche 24 im Jahr 2016. Mein Name ist Matthias Schüssler. Das Internet hat uns die Sharing Economy gebracht. Das tönt idealistisch. Die Leute, die man auf Neudeutsch als Crowd bezeichnet, die stellen ihr Auto oder ihre Wohnung zur Verfügung. Das ist ein Uber oder Airbnb. Sie lehnen Geld als Crowdfunding auf Kickstarter oder Indiegogo. Oder sie liefern den Unternehmen Ideen und Vorschläge für neue Konzepte. Das heisst dann Social Innovation und wird auch von Schweizer betrieben. Atizo heisst die Plattform bei uns, wo Innovation mit Hilfe vom Internet befördern will. Das funktioniert so, dass man als Unternehmer eine Frage stellt, eine Produktidee diskutieren lässt oder mit Hilfe von der Crowd ein Konzept verfeinert. Gratis oder mit der Chance für die Beteiligten auf eine Prämie. 25'000 sogenannte Innovatoren betreiben da öffentlich Brainstorming. Der Adrian Gerber gibt Auskunft zu dieser Plattform und zur Frage, ob die Sharing Economy nicht auch ganz viel kaputt macht. Und die Frage, die mir als erstes auf der Zunge liegt. Wie kommt es denn, dass es Atizo schon seit 2007 gibt, ich aber erst kürzlich zum ersten Mal überhaupt von dem Dienst gehört habe?
Das ist für mich jetzt auch ein bisschen
stuhl. Nein, das kann mir liegen, natürlich.
Atizo ist sicher eine der grössten Plattformen in Europa. Es kommt immer darauf an, welche Messlatte das man setzt. Aber in Sachen Anzahl Projekte, Traffic eigentlich auf der Plattform, gesammelten Ideen etc. sind wir der Marktführer in Europa, in unserem Bereich. Also wirklich eben Ideation, Ideen, Inspirationen sammeln. Und damit nicht Werbung machen, um Innovatoren zu suchen. Also Teilnehmer auf der Plattform kaufen wir nicht. Wir machen nicht speziell Werbung, dass die teilnehmen, sondern wir wollen wirklich Teilnehmer, die intrinsisch motiviert, also aus ihrer inneren Überzeugung teilzunehmen, so einem System mitmachen. Und somit sind halt wirklich die, die spezifisch schon nach so etwas suchen oder in ihren Peergroups darüber reden, eigentlich auch die, die von Teilnehmerseite her vor allem darüber gehen.
Kann das vielleicht sogar sein, dass ihr keine Lust haben, dass das jeder kennt und dass dann Hinz und Kunz quasi auf eurer Plattform sich tummelt und Ideen dann vor sich geben, sondern dass euch wirklich lieber ist, wenn die Community auf die Leute beschränkt ist, die es kennen, die es intensiv nutzen und vielleicht auch konstruktiver als jetzt die breite Masse dran angeht.
Es ist genau so. Also von Teilnehmerseite her, von Innovatorenseite her, die Ideen, Inspirationen, Feedback liefern, ist es eigentlich genau so, wie du gesagt hast. Also wir wollen wirklich die, die qualitativ gut, die motiviert, konstruktiv teilnehmen. Es wird nie jeder Innovator an jeder Fragestellung teilnehmen. Sie sind sehr selektiv, wo sie ihre Stärken sehen und Interessen haben. Und wenn man dort hier, wir reden eigentlich so von einer Konditionierung von der Community, wenn man die davon aufweichen darf, dadurch, dass man ganz, ganz viele neue Teilnehmer drauf hat, dann wären wir irgendwo in eine Richtung unterwegs, Facebook, wo dann eigentlich, sagen wir mal, die Währung, die einem zahlt, nicht mehr eine Lösung, ein Produkt, eine Inspiration ist, die gebraucht wird von einer Organisation, sondern es wäre dann so, dass man irgendwo halt die lustigste, vielleicht in Anführungszeichen auch mal die dümmste Aussage, am meisten Likes bekommt und dort wollen wir nicht her. Wir wollen nicht Facebook sein mit diesen Arten von Konditionierungen, sondern wir wollen wirklich qualitativ mitarbeitende Teilnehmer haben.
Jetzt müssen wir sicher erklären, wie es funktioniert, durch das, dass unsere Hörer eben die Plattform vielleicht ja auch nicht kennen. Das heisst, wenn ich ein Produkt habe oder grundsätzlich richtet sich schon an Unternehmen, die irgendetwas herstellen, die etwas machen, die aktiv sind als Innovatoren selber. Wenn man da nicht sicher ist, ob ein Produkt funktioniert, wenn man es neu benennen will, wenn man es verändern will, dann fragt man auf eurer Plattform, habt ihr Leute da draussen, habt ihr Ideen? Ist das zusammengefasst so richtig?
Das ist zusammengefasst so richtig. Vielleicht so ein bisschen generischer noch formuliert. Crowdsourcing ist eine Methode, also sprich, man tut eine Aufgabe outsourcen an eine Crowd. In dem Fall ist eine Crowd ist unsere Atizo-Community, also der Organisation, die eine Frage stellt, eigentlich unbekannte Population von Menschen, die aber eben eine gewisse Art von Arbeit liefern für die Firma oder für die Organisation, die fragt. Und in unserem Fall ist das eben, wie gesagt, Ideen, Inspirationen, Kundenwünsche, die geteilt werden. Heute sicher sehr bekannt im Bereich Crowdsourcing, sei es Crowdfunding, also wo man eben finanzielle Mittel und Unterstützung für ein Produkt sucht, in der Art. Crowdsourcing hat sehr, sehr breite Ausprägungen und wir sind, wie gesagt, im Bereich Ideensuche, Ideengebung unterwegs.
Bei euch suchen die Leute quasi nicht finanzielle, sondern ideelle Unterstützung, können wir es auch so sagen?
Genau. Also was eine Organisation, die bei uns eine Frage stellt, nehmen wir zum Beispiel Davos Kloster als Tourismusdestination, die sagt, hey, unsere Gäste, die uns schon kennen oder Gäste, die uns nicht kennen aus der internationalen Community, wenn wir attraktiver Winterstandort werden wollen, was würde euch motivieren, im Winter 2016 bereits heute zu buchen? Was müssten wir euch bieten? Und dort hier sind dann vielschichtige Antworten von existenten Gästen, von noch nicht Gästen, aus ganz diversen Prägungen und Interessen heraus liefern die Ideen und Wünsche, was sie würde motivieren, bereits im Sommer 15 einen Winterurlaub zu Davos zu buchen.
Mhm. Ich habe nachgeschaut, es gibt wirklich diverse interessante Beispiele. Mobility hat auf eurer Webseite die Idee testet, wie es wäre, wenn man Auto könnte, Mietauto, nicht immer müsste dort zurückbringen, wo man sie gemietet hat, sondern noch jemand anders könnte abgeben weiter. Oder Rivella, ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein sehr fassbares Beispiel, hat dann die neuen geschmacksrichtigen Rhabarber und Pfirsich bei euch gefunden. Wie läuft so etwas ab konkret dann?
Ja, nehmen wir doch vielleicht gut Rivella, das ist so am greifbarsten, sicher ganz ein tolles Projekt und ein toller Kunde von uns. Dort hier ist es eigentlich so gelaufen, dass Rivella hat gesagt, wir wollen eine neue Geschmacksrichtung, wir wollen ein neues Rivella und hat aufgrund von dieser Frage dann eigentlich die Community aktiviert und gesagt, hey, was müssten wir euch bieten als Rivella, dass ihr ein neues Produkt von uns akzeptiert oder dass wir euch können begeistern mit einem neuen Produkt. Da sind über 800 Ideen zusammengekommen. Rivella hat vorher eigentlich mit Absprache von uns oder unter Absprache mit uns schon so eine Idee gehabt, wo das hergehen könnte. Und die Community ist in eigentlich wirklich so ein bisschen andere Richtung gegangen. Also es ist sehr stark dort hier dabei rausgekommen, dass es richtig Frucht geht, dass man könnte eine Superbrand machen, die vielleicht eben auch vor Akzeptanz her höher könnte liegen, weil irgendwo eine Subbrand also ein bisschen wilder, ein bisschen dynamischer darf sein, sich darf verändern, etwas ausprobieren. Und ebenfalls das Learning der Tier war, dass man doch könnte abbilden, was zusätzlich im Rivella drin ist. Also, das ist beim Rivella Click ja auch so gewesen, ist übrigens auch heute im neuen Design noch so, wenn man genau schaut, dass man bei Rivella Click hat gesehen, eben Pfirsich und Rhabarber ist einer der Bestandteile. Was besonders eben bemerkt, wo Rivella vielleicht nicht so von klein auf bekannt ist im Haushalt wie bei uns, hilft irgendwo einen Kaufentscheid zu treffen.
Ist gerade eigentlich noch ein interessantes Beispiel drum, weil ja Geschmack schwierig ist, um darüber zu diskutieren. Also ich hätte jetzt vielleicht einfach geschrieben, es muss mir einfach gut schmecken und dann kaufe ich es und wenn ich es nicht gut finde, kaufe ich es nicht. Und das ist ja kein konstruktiver Beitrag.
Ja, einverstanden. Grundsätzlich, was halt nicht spannend war, was passiert ist, ist, dass es sehr stark in Richtung Marktforschung ist gegangen. Also wir haben natürlich sehr stark gesehen, wo sind die Cluster im Sinn von den meist genannten Begriffen, also Frucht gegenüber Kräuter beispielsweise, und bei den Früchten, was hat am meisten punktet, das ist so das eine. Und das andere ist, natürlich kommt eine Organisation selber drauf, dass sie, also wie jetzt Rivella in diesem Beispiel, dass sie Pfirsich und Rhabarber könnten als Geschmacksrichtung nehmen für ein Rivella. Mhm. Aber natürlich die Involvierung vom Kunden, die Geschichte, die man erzählen kann. Wir haben das Produkt mit dem Kunden entwickelt, für den Kunden entwickelt. Wir Rivella machen das mit euch und für euch und nicht einfach in stillen Kämmerlein und investieren auch viel Marketing, dass ihr es gut findet. Das ist natürlich ein toller Mehrwert und auch eine Wertschätzung gegenüber dem Kunden.
sehe ich das richtig, die Idee, also Atizo würde am Anfang von einer Idee vielleicht oder von einer einfach wenn man das Gefühl hat, man müsse irgendein neues Produkt lancieren, ganz am Anfang stehen, dass man vielleicht in eine Richtung denkt hinterdrein, wo man von Anfang von selber gar nicht drauf gekommen wäre. Und wenn man dann so weit ist, dass man das Produkt könnte einführen, dann braucht es vielleicht die Marktforschung trotzdem noch.
Ja, das ist eine sehr gute Aussage. Das ist grundsätzlich häufig der Fall. Nicht immer, aber häufig. Also im Fall von Rivella, um vielleicht gerade bei diesem Beispiel bleiben, der Einfachheit halber, ist es auch so, dass sie aus den 800 Geschmacksrichtungen ihre Top-Konzepte dann eigentlich erarbeitet haben. Das passiert dann in einem Verdichtungsworkshop mit uns zusammen, wo man eigentlich die Cluster, die Ideen weiter vertieft, also sprich, mach aus vielen guten Ideen ein tolles Konzept und dann eigentlich, wenn dann die Konzepte in eine Umsetzung oder bevor sie in eine Industrialisierungsphase gehen, geht man häufig dann schon nochmal der Marktforschungsweg, wo man dann wirklich breit eigentlich eine repräsentative Population nochmal befragt, hey, welches Konzept ist jetzt für dich hier das Spannendste oder welches wird am meisten Marktakzeptanz finden.
Muss ich ein grosses Unternehmen sein, wie SBB, wie SRF, wie Nestle, wie ein grosser Tourismusbetrieb, oder kann ich auch als KMU sagen, oder wenn ich eine Einzelnummer bin, ich sage, ich entwickle Apps und will wissen, was ich für ein Spiel könnte in App Store erstellen. Wäre das eine Idee, die ich auch zu euch kommen könnte?
Also grundsätzlich kann wirklich eben jeder mit jeder Frage kommen. Es ist eine Methode und somit kann man eigentlich quasi jede Herausforderung, Problemstellung und Frage bereichern mit Wissen von aussen. Natürlich, was eine Fehlannahme ist, häufig ist so eben Open Innovation oder Crowdsourcing als eine von diesen Methoden in diesem Köcher von Tools ist gratis, ist billig, weil da machen ja ganz viele Leute einfach so mit und das ist sicher nicht richtig. Also man muss eine Lernkurve beschreiten als Organisation, wenn man zuerst mal eben mit so Open Innovation Methoden wie das Crowdsourcing arbeiten kann. Sei das, dass man eben Leute hat intern, die das können, dass man sich die holt oder dass man die Ausbildungs-, die Lernkurve beschreitet. Und dort unterstützen wir als Organisation Atizo 360 Grad, wo eigentlich das Mutterhaus ist, wo die Plattform als eines von ihren Tools betreibt, die Lernkurve zu beschreiten, und somit ist eigentlich der Initialaufwand oder die Initialkosten von einem Projekt ist nicht einfach mit einem Betrag null zu versehen, in Anführungszeichen, sondern man muss natürlich schon etwas investieren, dass man wirklich erfolgreich ist mit diesen Methoden und die Chancen unterwegs kann packen und die möglichen Risiken eben kann ausschliessen.
Das heisst, eben, Crowdsourcing ist heute ja häufig auch ein Synonym für, wir wollen kein Geld ausgeben dafür. Bei euch ist das aber nicht der Fall. Man muss zum einen Prämien aussetzen oder man muss nicht unbedingt, aber es ist wahrscheinlich hilfreich für gute Inputs, wenn man ein bisschen denen, die Ideen liefern, auch einen gewissen Anreiz für das bietet.
Genau, wir haben die Prämie, die sieht man auf Atizo.com, jede Fragestellung bietet eine individuelle Prämie, die der Fragesteller aussetzt und auch der Fragesteller dann eigentlich nach dem Verdichtungsworkshop, wo er entschieden hat, welche Inspirationen haben am besten geholfen, unsere Konzepte zu entwickeln, dann eigentlich an die Innovatoren verteilt. Das heisst nicht, dass die Prämie einfach gesamtheitlich an einen Innovator geht, häufig wird die aufgeteilt auf die besten Ideen. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, dass natürlich eine Organisation, die so eine Frage stellt, mit uns zusammenarbeitet, im Sinne von, sie brauchen den Zugang auf unsere Plattform, auf Atizo.com und häufig im Normalfall wirklich auch eben Workshops, die begleiten, dass wir der Organisation helfen, wie stellt ihr so eine Frage, dass sie funktioniert, dass eben noch internationale Teilnehmerschaften hier kann Antworten geben, ohne vielleicht, dass sie euch als Rivella oder als Davos Klosters explizit kennt. Das ist das eine und das andere ganz wichtig. Die Ideen, wie sie auf der Plattform sind, sind wirklich kurz formulierte Inspirationen, Wünsche, Ideen und die dann in ein Konzept packen, da muss man wirklich nochmal in einem Workshop in die Tiefe gehen mit dem Kunden und somit entsteht dann normalerweise der Mehrwert eben wirklich in diesem Workshop und nicht rein nur, dass man sieht, okay, wir nehmen da die besten 10 Ideen, keine Ahnung, 90 bis 100 und die sind jetzt.
Das heisst, so verdienen ihr dann auch euer Geld als Atizo, indem ihr die Workshops mit den Leuten auf eurer Plattform durchführt?
Genau, wenn man auf, sag jetzt mal, Atizo.com als Instrument schaut, dann wäre das an sich, würde sich so finanzieren, dass eben eine Organisation eine Lizenz zahlt, um eine Frage zu stellen oder sogar eine Paketlizenzen über ein Jahr kauft, um viele Fragen zu stellen.
Wie viel kostet das etwa?
Das ist schwierig zu sagen, weil es einfach sehr individuell ist pro Projekt. Also jedes Projekt ist eigentlich maßgeschneidert auf den Kunden. Mhm. Das heisst, je nachdem, was man für Restriktionen hat auf Kundenseite, das kann rechtlich sein, was darf man überhaupt fragen. Also ich sage jetzt beispielsweise, eine Pharmafirma hat natürlich viel mehr Einschränkungen, wie sie nach außen darf auftreten, als ein Produkthersteller wie jetzt ein Nestle. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es so verschiedene Vorgehensweisen gibt. Also wir haben sehr stark über die offene Ideenfindung geredet, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man spezielle Profile von Innovatoren verfügbar macht und dann in einem geschlossenen Tool, also in einem geschlossenen Brainstorming-Forum online mit den Innovatoren arbeitet und dementsprechend ist eigentlich jedes Projekt wird individuell behandelt. Initial bewegen sich die Kosten irgendwo zwischen ein paar Tausend oder 10'000 Franken, je nach Komplexität. Und wenn natürlich eine Organisation die Lernkurve eben beschritten hat und ja, eigentlich so wie ein Profi-Status wächst und uns viel weniger braucht, dann wäre das Projekt natürlich dementsprechend viel, viel kostengünstiger.
Mhm. Aber nochmal das Beispiel, ich als KMU, wo, was weiß ich was, einfach will wissen, wenn ich mein Logo müsste neu gestalten, dass ich als Elektriker mehr Kunden habe, die zu mir passen. Das, könnte ich das gratis haben? Könnte ich das für ein paar hundert Franken haben?
Also wenn man jetzt einfach sagt, ja, ich bin der Elektriker Berger aus Winterthur und ich will mehr Kunden gewinnen, dann wäre das eigentlich ein relativ kleines Projekt, das man idealerweise so wirklich offen formuliert. Das ist ja dann auch der Werbeeffekt und die Bekanntheit auch noch, die wir mitdrehen. Und dann wären wir hier irgendwo im Bereich von ein paar wenigen Tausend Schweizer Franken. Mhm. Also ein Teil ist Prämien und der andere Teil ist, wie gesagt, eigentlich die Lizenz der Zugriff.
Verstehe. Also eben, aber da ist es jetzt tatsächlich nicht so, dass man Vorstellung hat, Crowdsourcing ist gleich Kostensparen.
Grundsätzlich ist es so, dass wenn man die Methoden etabliert hat in einer Organisation und wenn man vielleicht eben Aufwände, die man früher viel mühsamer hat gemacht, nehmen wir ein Beispiel, einen Produktnamen entwickeln. Bucherer hat für seine neue Schmuckkollektion einen neuen Namen gesucht und hat hier den klassischen Weg vorantrieben, relativ viel Zeit und Kosten generiert oder Zeit investiert und Kosten generiert und hat dann eigentlich den Weg über Atizo gesucht und hat innerhalb wirklich von kürzester Zeit ganz viel mögliche Namen bekommen und auch einen daraus gewählt. Die Schmuckkollektion heisst für die Wifel. Und dort hier ist natürlich so, dass jetzt für sie der Weg von Anfang an mit uns zu arbeiten viel, viel schneller, effizienter und kostengünstiger wäre gewesen. Grundsätzlich kann man aber sagen, eigentlich eine Wiederholung von dem, was ich schon mal habe erwähnt, so das erste Projekt ist, macht man etwas neu. Wenn man etwas neu macht, ist es ein Mehraufwand. Man lernt man bringt viel Wissen in Organisationen, wie man es eben machen kann. Und wenn das irgendwo in die DNA übergeht und wenn die Methode etabliert sind, ab dann ist es dann wirklich kostengünstiger und effizienter. Und ab dann spart man wirklich als Organisation auch Geld gegenüber dem bisherigen und dem herkömmlichen Vorgehen.
Was sind das für Leute, die Ideen liefern? Sind das Leute, die zu der Community gehören, die sonst selber Ideen anfordern? Oder sind das Leute, die zufällig vorbeikommen? Oder sind das Leute, die in dieser Branche zuhause sind? Sind das immer die gleichen Leute, die diese Prämie dann vielleicht auch abstauben für die guten Ideen?
Unsere Community hat das Durchschnittsalter von 38. Sie ist sehr, sehr stark in deutschsprachigen Europa daheim. Das ist aufgrund von der Projektherkunft so, also weil wir halt sehr viele Kunden haben aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Mitmachen tun wirklich vor Hausfrau oder vom Stadtpolizist in Zürich bis zum doktorierten Marketeer mit seinem Team in Deutschland. Also sehr breite, sehr heterogene Population und die Motivation ist eigentlich immer die gleiche oder eine ähnliche. Man hat das Interesse daran, eben eigene Ideen mit der Organisation zu teilen, die Marktkultur und die Produkte, die kommen, mitzugestalten, mitzureden. Und das ist eigentlich die Hauptmotivation. Die Prämie ist, wie wir sagen, so ein bisschen das Schmiermittel im Getriebe. Das macht Spass, wenn man mal eine Prämie bekommt. Aber es ist nicht der einzige oder der haupttreibende Grund, dass man mitmacht.
Hast du selber schon mal eine Prämie bekommen?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon so bei ein paar Projekten, die ich mitgemacht habe, mal etwas bekommen. Das ist häufig aber so, dass wir unsere Prämien, wenn wir bei einem Kunden in einem Projekt eine Idee liefern, nicht einziehen, sondern schauen, dass die wirklich an Innovatoren geht von außen. Aber ja, das hat es auch so schon gegeben.
Warum ist diese Methode besser, als wenn man es früher gemacht hat, wo man vielleicht einfach mit sich, im Team selber, mit Leuten, die man kennt, mit sonstigen Methoden, Ideen gesammelt hat? Warum bringt da die Community einen Mehrwert?
Ja, wenn man sich das vorstellt, in einer Organisation, man hat angestammtes Wissen, man hat eine Denkweise, man kann vielleicht auch so ein bisschen sagen, gewisse Scheuklappen vielleicht auch. Man sagt ja, nicht für nichts, ein neuer Besen wirst besser, und wenn vielleicht mal neue Personen ins Team kommen, dass plötzlich eben irgendwo ein Anstieg ist von neuen Vorgehensweisen, Ideen, dass das Wissen schlussendlich irgendwo in der Organisation ansteigt. Und ganz einfach formuliert, auch wenn man Google heisst, hat man immer mehr Wissen außerhalb von Organisationen als innerhalb. Und da ist halt Crowdsourcing und so das Vorgehen ein absolut genialer Weg, um eben wirklich unerwartet zu wissen, Ideen, Inspirationen zu entdecken, wo man selber nicht mehr drauf kommt. Und vor allem halt eben wirklich auch nach dem Kunden sein oder Kundenwünsche. Also irgendwo vielleicht auch eigene Konzepte und Ideen eben zu challengen und zu schauen, hey, ist effektiv so, dass unsere Kunden, unsere heutigen Kunden oder unsere zukünftigen Kunden auch so denken, oder sind wir irgendwo in einem Kreis gefangen, wo wir bis jetzt gar nicht gemerkt haben, dass wir uns im Kreis drehen. Ja.
Sharing Economy heisst das im weitesten Sinn. Das tönt sehr idealistisch. Man teilt Sachen, man hockt nicht auf seine Ideen oder auch auf seine materiellen Güter, sondern lässt andere da teilnehmen. Das ist natürlich im Moment, redet man über Uber, über Airbnb auch. Man sieht aber schon auch, dass es dann halt doch nicht immer nur die altruistischen Motive im Vordergrund stehen, also so selbstlos, sondern man will ja schon auch dann die Welt verändern und selber zu einem wichtigen Player werden in einer Industrie, die vorher halt von anderen dominiert worden ist. Ist das bei euch auch so, wenn ihr auch jemandem etwas wegnehmt?
Gute Frage. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir auch nicht einfach eine rein altruistische Organisation sind, wo, ja, wie soll ich sagen, ohne Brot und Wasser kann überleben. Also selbstverständlich müssen wir Geld verdienen, sind wir marktwirtschaftlich ausgerichtet, und insofern nehmen wir wahrscheinlich auch gewissen anderen Organisationen Anteile an einem Marktsystem weg, weil halt immer mehr Organisationen mit uns arbeiten und sagen, hey, wir gehen den Weg, wir wollen näher an Kunden rutschen, wir gehen Richtung Open Innovation und wollen das Wissen außerhalb von unserer Organisation effizient einfließen. Und dort ist es dann relativ vielschichtig, wo an diesem Kuchen, dass man ein Stückchen abschneidet.
Hast du eine Meinung zu denen, wo ich erwähnt habe, Uber, Airbnb? Ihr habt Kunden aus der Tourismusbranche, die sind ja vielleicht zum Beispiel tatsächlich, gehören die zu denen, die über Airbnb keine Freude haben, weil eben die machen Hotelkonkurrenz, die machen es schwieriger, um die herkömmlichen Tourismuskonzepte aufrechtzuerhalten. Siehst du da auch ein Problem oder grundsätzliche Probleme mit dieser Sharing Economy?
Ich würde das so formulieren. Grundsätzlich ist das ein Phänomen und eine Welle, die auf uns zurollt, wo wir nicht aufhalten können. Also man kann jetzt schauen, ob man nass wird dabei oder nicht, wenn sie den einschlägt. Und ich habe das Gefühl, viele Organisationen werden erstaunlicherweise feststellen, dass sie nass werden. Das ist ein Phänomen, das in den Teenagerjahren ist, in der Pubertät, würde ich meinen. Oder? Also es ist noch nicht ausgereift, es ist noch nicht ganz final, es hat noch Ecken und Kanten, es tritt noch wild auf, und das wird sich verändern. In 10 Jahren werden wir im Bereich Collaborative oder Sharing Economies es mit einem jungen Erwachsenen zu tun haben, der gesetzt ist, der seine Regeln gefunden hat, der seinen Weg gefunden hat, und dann werden wir nicht mehr über Grundsätze diskutieren. Aber heute ist es natürlich einfach schon so, dass das Internet eine neue Wirtschaftsordnung ermöglicht hat und basiert auf dem sich halt auch der Handel verändert. Und der Handel im Rahmen der Globalisierung bewegt sich halt in einer Ausprägung in Richtung Individualisierung und in Richtung Tauschen und Teilen von Objekten. Das ist schlussendlich irgendwo einfach ein Phänomen von neuen Generationen, die nicht mehr alles wollen und müssen besitzen. Es will nicht mehr jeder ein Auto, es will nicht mehr jeder der Rasenmäher, sondern wo man etwas situativ braucht und kann auslesen, was ist in dem Moment das Beste für mich. Dort nimmt man die Services wahr, und ich glaube, das ist einfach nichts, was wir können verhindern. Die Frage ist, wie können wir davon profitieren und wie können wir es positiv und konstruktiv mitgestalten?
Man hat aber schon das Gefühl, es würde mehr soziale Verantwortung brauchen von diesen Ubers, von diesen Airbnbs, die eben alles zerstören, sage ich jetzt mal, oder herkömmliche Strukturen zerstören und sich nicht darum kümmern, was das dann heisst für die Gesamtgesellschaft.
Ja, es ist die Frage, oder zerstören, wenn wir schauen, zum Beispiel auf die Musikindustrie. Die Plattenindustrie hat vier Asse in Hand gehabt. Die haben den perfekten Markt gehabt, das Produkt, das Vertriebssystem. Sie haben eigentlich wirklich, wenn man würde sagen, die haben Poker gespielt, sie waren die mit den besten Karten. Und dann ist Napster gekommen. Napster, jung, wild, Teilservice für Musik. Und das war illegal gewesen. Aber was die haben gemacht, ist, die haben eine Waffe als Pokerspiel gebracht. Und die Waffe ist gezogen gewesen. Man kann die wegsperren, das hat man gemacht. Man kann sagen, das ist fies, das darf man nicht, eine Waffe an ein Pokerspiel bringen. Aber der Markt ist für immer verändert gewesen. Napster hat schlussendlich irgendwo iTunes, also Apple iTunes, ins Leben gerufen. Dann ist Spotify gekommen, heute Apple Music. Also der Markt ist für immer verändert gewesen. Und wer halt eine Waffe mal gezogen ist an einem Pokerspiel, für das Beispiel nochmal zu nehmen, dann muss man sich vielleicht einfach überlegen, okay, wie setzt man jetzt neue Regeln, verhindern oder weg, bringt man das niemand.
Wie denkst du, werdet ihr mit Open Innovation die Welt verändern?
Ich glaube, wir verändern sie nicht mit Open Innovation. Es sind unsere Kunden, die eben neues Handwerkszeug, neues Wissen und neue Methoden haben, um ihren Erfolg in Zukunft weiterhin sicherzustellen, neue Märkte zu schliessen, den Kundenstamm zu wachsen oder abzulösen und vielleicht eben auch in einem Markt, wo sie gefährdet sind durch neue Services wie jetzt Sharing, Collaborative Economy, Anbieter oder Ausprägungen, dort hier eben ihren Weg zu finden und zu sagen, okay, wie können wir jetzt von dem profitieren und unsere Legitimation trotzdem weiter steigern, also wie können wir unseren Weg in der neuen Welt finden. Also wir unterstützen schlussendlich dort hier das Beste und die Chancen aus diesen neuen Möglichkeiten können abschöpfen. Mhm.
Und zum Abschluss von diesem Gespräch habe ich eine typische Journalistenfrage, nämlich, was war das schrägste Projekt gewesen oder die schrägste Frage, die auf eurer Plattform je gestellt worden ist?
Oh, gute Frage. Ja, ich erinnere mich an ein Projekt, das ist ein paar Jahre her. Da hat es ein Start-up gegeben, das sich darum gekümmert hat, Frauenhygienenartikel, also Tampons in dem Fall, neu zu produzieren, im Sinne, dass die vibrieren. Also das hat sollen beim Menstruationsschmerz Linderung geschaffen. Und dort hier ist die Frage irgendwo sinngemäß gewesen, vibrierender Tampon oder Kundinnen für vibrierenden Tampon gesucht, so welche unkonventionellen Massnahmen würden Frauen überzeugen, das Produkt auszuprobieren. Und das ist doch schon recht lustig gewesen, weil wir auch so ein bisschen gemerkt haben, dass viele nicht ganz gewusst oder können einschätzen, ist jetzt das ernst gemeint oder nicht.
Aber wir sind beides Mann und können darum nicht beurteilen, wie nützlich so ein Produkt wäre.
Nützlichkeit nicht, das ist richtig, aber gerade im Sonnenfall, häufig kommen ja die guten Inspirationen eben von Leuten, die völlig unverblümt, eigentlich unverbraucht auf ein Thema schauen, und somit kann man natürlich als Mann oder wie auch immer auch eine Idee geben, ja, wie würde ich denn, was für Argumente würde ich denn ins Feld führen, dass eben meine Partnerin oder so etwas mal ausprobiert.
für heute ist die digitale Transformation beendet. Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live schicken dir wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Ich sage merci für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Matthias Schüssler. Ciao miteinander.